Herzlich willkommen bei New York to Zurich, täglich der Podcast von Swissquote mit mir, Patrick Duane. Nach einem sensationellen April mit einem Nasdaq, der plus 15,4% stieg, einem S&P plus 10,5% und auch der Russell mit über 12% im Plus, trotz der geopolitischen Lage, ist der Mai verhalten gestartet. Die Woche sieht so aus, dass der Dow 0,5% aktuell verliert, der S&P behauptet ist und die Technologiebörse Nasdaq weiter versucht, Rekorde zu verzeichnen. Zahlen von Norwegian Cruise Line und Tyson Food vorbörslich geben ein bisschen den Takt vor, zeichnen aber auch ein deutlich gemischtes Bild. Der Reisekonzern hat tatsächlich mit Buchungsproblemen zu kämpfen, nachdem man im abgelaufenen Quartal abgeliefert hat, ist zumindest der Druck im Moment größer. GameStop möchte möglicherweise eBay übernehmen. Das ist eine wichtige Meldung aus dem Mergers and Acquisition Bereich. Was in Sachen USA und Iran an Neuigkeiten da ist und was der Ölpreis macht, über all das spreche ich jetzt.
Diese Sendung wird Ihnen von Swissquote präsentiert.
Und wie immer, bitte denken Sie daran, dieses Video ist keine Anlageempfehlung. So, an der Wall Street ist die Woche eine Art Position der Stärke, aus der man herauskommt, denn der April, er war außergewöhnlich stark. Die Berichtssaison läuft besser als erwartet. Tech und KI bleiben die großen Zugpferde. Gleichzeitig bleiben Ölpreise, Iran-Konflikt, Zölle und Inflationssignale die stillen Gegenspieler dieser Rallye. Der Markt steht damit an einem spannenden Punkt. Vorne glänzende Rekorde, hinten knirschen Makro- und Geopolitik und genau die Energiepreise. Bisher gilt, solange die Gewinne liefern, schaut die Wall Street durch die Risiken hindurch, so scheint es zumindest. Der Blick zurück zeigt zumindest die Kraft dieser Bewegung im April, denn die vorangegangene Woche, in der der S&P knapp 1% zulegen konnte, der Dow Jones ein halbes und der Nasdaq ein gutes Prozent, ist ein deutliches Zeichen und der April, der noch stärker lief, der S&P 10,4%, der stärkste Monatsgewinn seit November 2020, die Technologiebörse Nasdaq 15,3%, der stärkste Anstieg seit April 2020 und sogar der Russell 2000 springt um 12% zu. Und der Semiconductor-Halbleiterindex, naja, der explodiert 38%. Das ist keine normale Erholung. Das ist ein Markt, der nach Korrektur mit voller Wucht zurückgekommen ist. Die Frage ist jetzt, ist das der Start einer nachhaltigen Aufwärtsphase oder hat der Markt bereits sehr viel Positives vorweggenommen? Die Antwort, die hängt stark an der Berichtssaison. Das haben wir auch in der letzten Woche gesehen. Von den bislang 317 berichtenden Unternehmen im S&P 500 haben 86% die Erwartungen übertroffen. Der durchschnittliche Beat liegt bei 21%, der Miss lediglich bei 6%. Das Gewinnwachstum liegt im Schnitt bei 24% gegenüber dem Vorjahr. Zum Vorjahresvergleich, dort lag die Beat-Quote bei 77%, das Gewinnwachstum bei 11%. Das bedeutet, mehr Unternehmen schlagen die Erwartungen, die Verfehlungen fallen kleiner aus und das Gewinnwachstum ist deutlich stärker. Und genau deshalb blendet der Markt derzeit viele Risiken aus. Die Wall Street handelt nach dem Muster, Gewinne schlagen Schlagzeilen, Earnings schlagen Makrosorgen, AI-CapEx schlägt Ölpreis. Noch, denn auf der Makroseite gibt es klare Zwischentöne. Der ESM Manufacturing Index lag bei 52,7 Punkten leicht hinter den Erwartungen zurück. Die Aktivität bleibt solide, aber eben nicht euphorisch. Wichtiger allerdings noch ist die Preiskomponente, denn diese stieg auf 84,6 Punkte nach 78,3 im Vormonat. Das ist ein klares Inflationssignal. Gleichzeitig fiel die Arbeitsmarktkomponente auf 46,4 Punkte. Damit bekommt die Fed keinen einfachen Drei- und Datensatz. Wachstum, naja, nicht so richtig schwach genug für schnelle Zinssenkung. Aber der Preisdruck, ist der hoch genug, um die Inflationsdebatte am Leben zu halten? Wir werden sehen. Deshalb wird auch diese Woche besonders wichtig die Treasury-Finanzierungen, die Servicekonjunktur und vor allem der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Denn all diese Komponenten können darüber entscheiden, ob Rendite und Fed-Erwartungen deutlicher auf den Markt drücken oder ihn unterstützen. Der zweite Risikoblock bleibt das Öl. WTI lag zuletzt bei $103,94. Ich blende den Preis kurz mal ein. Und der Brent mit $110,90 ist auch wieder im Vorwärtsgang unterwegs. Gleichzeitig sind die US-Benzinpreise auf $4,39 je Gallone gestiegen. Das ist der höchste Stand seit Juli 2022. Das entspricht einem Plus von rund 47%. Und für die USA ist das nicht nur ein reines Wirtschaftsthema, es ist ein Stimmungsthema. Denn jeder Autofahrer sieht es und jeder Pendler spürt es. Das ist die zentrale Diskrepanz. Die objektive Risikolage ist hoch auf der einen Seite, die gefühlte Risikolage am Markt aktuell sehr niedrig. Kommen wir deshalb zur Geopolitik. Der Iran-USA-Konflikt bleibt der große Schatten über dem Markt. Die Straße von Hormuz ist weiter das Nadelöhr für Öl, Düngemittel, Erdölprodukte und Lieferketten. Heute Morgen gab es Meldungen, dass möglicherweise ein US-Schiff von iranischer Seite beschossen worden sei. Das wurde aber von Seiten der Amerikaner dementiert. Gleichzeitig hat Trump am Sonntag das Project Freedom angekündigt. Die USA wollen die feststeckenden Schiffe aus der Straße von Hormuz in internationale Gewässer bringen. Wenngleich ein gewisser Teil der Straße von Hormuz auch internationale Gewässer sind, das kann man also nicht ganz so leicht sagen. Und der Teil, den Iran angreift, ist auch teilweise internationales Gewässer. Trump hat das Ganze offiziell als humanitäre Aktion dargestellt und beteiligt sein sollen US-Lenkwaffenkreuzer, Flugzeuge, Drohnen und rund 15.000 US-Soldaten, die mittlerweile in der Region sind. Der Iran droht dagegen offen mit Angriffen auf ausländische Streitkräfte, die sich der Straße von Hormuz nähern oder sie betreten. Ausdrücklich auch US-Streitkräfte. Damit ist die Lage binär. Wenn Iran die Passage zulässt, dann ist es ein Schritt, der eine Deeskalation schwierig macht. Und durch ein mögliches Feuer, ein Aufflammen des Konfliktes, könnte auch eine Eskalation die Konsequenz sein. Aktuell sehe ich das so, dass der Markt vor allen Dingen die Deeskalation handelt. Das heißt aber auch, eine gute Nachricht ist schon teilweise eingepreist. Das größere Risiko liegt auf der negativen Seite, wenn Sie mich fragen. Dazu kommt noch der Zollkonflikt. Trump verschärft erneut den Ton gegenüber Europa. Die Autoimporte aus der EU sollen nun mit 25% Zöllen statt 15% belegt werden. Die Begründung bleibt vage, aber man hört aus den Reihen der amerikanischen Administration, dass die Europäer die 15% noch nicht ratifiziert hätten und noch nicht zugestimmt, weshalb man den Druck erhöht seitens der Amerikaner und die 25% aus dem Hut zaubert. Für Autobauer wie Volkswagen, BMW, Mercedes und natürlich auch Porsche wäre das ein fatales Signal, nachdem man ja auch, was die letzten Zahlen betraf, eher mal ins Hintertreffen gelangt war. Wenn höhere Ölpreise, höhere Transportkosten und höhere Zölle zusammenkommen, dann wird daraus ein Margenthema. Und Margenthemen, das haben wir gesehen bei den Autobauern, werden für Aktienmärkte am Ende immer relevant haben und nicht nur bei den Automobilaktien. Unternehmensseitig kamen heute von Norwegian Cruise Line Holdings Zahlen. Die Aktie verliert vorbörslich deutlich, denn operativ war das erste Quartal zwar besser als erwartet. Man hat beim Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen mit $533 Millionen geliefert. Aber der Markt hat deutlich auf die gesenkte Jahresprognose geschaut. Norwegian Cruise Line erwartet nämlich ein EBITDA von jetzt nur noch 2,48 bis 2,64 Milliarden. Zuvor waren es knapp 3 Milliarden gewesen. Der Gewinn soll sich bei $1,45 bewegen statt $1,79 nach zuvor $2,38. Hohe Treibstoffkosten, Störungen im Osten, schwächere Nachfrage, besonders bei Europareisen, all das drückt deutlich auf das Ergebnis und die Guidance. Und dementsprechend ist diese Kürzung der Guidance das, was den guten Beat im abgelaufenen Quartal deutlich überlagert und die Aktie in Richtung Süden drückt. In der Lebensmittelindustrie kommen von Tyson Food gute Zahlen. Der Gewinn je Aktie kann klettern auf 87 Cent über den Erwartungen. Der Umsatz mit 13,65 Milliarden ebenfalls darüber. Und die Guidance ist auch positiv und das ist gut. Die Marge im Lebensmittelsektor natürlich relativ gering mit 13,64%. Aber man hat vor allen Dingen bei Fertiggerichten überzeugen können, da steigt die Marge deutlich. Und was die Jahresprognose betrifft, für das operative Ergebnis wurde diese leicht angehoben auf $2,2 bis $2,4 Milliarden. Mein Fazit? Tyson Food, kein Wachstumsfeuerwerk, aber eben operative Disziplin. Bessere Margen, stabile Umsätze und eine leicht höhere Prognose. Berkshire Hathaway hatte schon Zahlen vorgelegt und ich kann sagen, dass die Zahlen across the board gut waren. Der Gewinn stieg um 17,6% auf 11,34 Milliarden. Das Ergebnis der B-Aktie bei $5,26, auch über Konsens. Das eigentliche Thema ist und bleibt aber der hohe Cashberg von rund $397 Milliarden. Gleichzeitig hat das Unternehmen weiter Aktien netto verkauft und kaum eigene Aktien zurückgekauft. Operativ solide, aber aus Investorensicht wirkt das die Kapitalallokation zunehmend zu defensiv. Spannende Unternehmensnachrichten kamen auch von eBay und GameStop, denn GameStop hat offenbar rund 5% an eBay aufgebaut und bietet angeblich $125 je Aktien, Bar und Aktien. Die TD Bank soll eine Fremdfinanzierung von rund $20 Milliarden zusätzlich bereitstellen und der GameStop-CEO Ryan Cohen sieht offenbar die Chance, eBay zu einem deutlich größeren Konkurrenten von Amazon zu machen, als der Markt es bisher gedacht hat. Das ist kein normaler M&A-Deal. Das ist der Versuch, aus der Meme-Aktien-Vergangenheit eine neue strategische Kapitalmarkt-Story zu bauen. Und für eBay wäre es ein Signal, dass der Markt wieder über strukturelle Alternativen nachdenkt. Also, weitere Meldungen aus der Tech-Welt kommen von Apple. Der Mac Mini soll teurer werden, weil das Gerät zunehmend für KI-Agenten wie OpenClaw genutzt wird. Und die Preismodelle insgesamt verschieben sich so der Bereich KI in Richtung Tarife individueller Natur im Gegensatz zu Flatrates, damit das Ganze wirtschaftlich besser darstellbar wird für die Unternehmen. Analysten-Calls aus dem Tech- und Halbleiterbereich von Advanced Micro Devices. Die HSBC senkt die Aktie auf Hold von zuvor kaufen, erhöht das Kursziel auf $340, begründet das aber alles mit plus 77% Performance allein im April und da ist die Wachstumsstory und das Upside begrenzt. Bei Microchip Technology hat Morgan Stanley in Person von Joseph Moore die Aktie mit Equalbay eingestuft, das Kursziel von $69 auf $92 angehoben. Die Anpassung passiert im Rahmen des Semiconductor Earnings Previews. Nachbörslich wird es heute noch Zahlen geben von Palantir Technologies und Duolingo unter anderem. Die werden sehr spannend werden, denn es ist mehr als nur eine Softwareaktie. Die Aktie ist ein Gradmesser für den KI-Trade, also Palantir, und die Verteidigungstechnologie und die Frage, wie viel Wachstum der Markt bei hohen Bewertungen bereit ist, weiter zu bezahlen. Hinzu werden dann noch die Zahlen von Duolingo, Pinterest, On Semiconductor, Atren Holdings und Paramount's Guidance kommen. Über all das berichte ich dann morgen. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuschauen und wünsche einen guten Handelstag und freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis dahin, gute Kurse und guten Tag. Ihr Patrick DeWayne.
Dieser Inhalt dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte. Er stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Handel und Investitionen bergen Risiken einschließlich Kapitalverlust. CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatil und nicht für alle geeignet. Swissquote übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung. Produkte und Dienstleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich zulässig ist.